wenn du mit 4 Leuten unterwegs bist und du willst immer durchballern, so, dann schaffst du locker 2000 Kilometer in 24 Stunden. Dann könntest du 5 Akkus durchjagen. So hatte ich nie oder das bestimmt nicht gedacht.
Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders. Und wir fahren sie alle in...
Erst fahren, dann reden und damit herzlich willkommen und moin aus Hamburg. Und wir starten in Folge 95. Mein Name ist Peter Fischer und da drüben sitzt Jan Götze. Hallo Jan.
Hallo Peter, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Für alle, die neu dabei sind, in diesem Podcast sprechen wir beide jede Woche über ein Auto, das wir ausgiebig gefahren sind. Und für alle, die natürlich schon länger dabei sind, herzlich willkommen zurück. In dieser Folge sprechen wir mal wieder über eine neue Marke.
Ja, das ist gut. Für deine Liste sehr, sehr gut. Und auch eine Marke, die, also man sieht sie in letzter Zeit zumindest in Großstädten ein bisschen häufiger, aber es ist noch ein bisschen, ich würde sagen, es ist noch Geheimtipp, ne?
Ich wollte gerade sagen, also bei uns hier in Hamburg sieht man sie hin und wieder, aber ich vermute fast, dass das auf Großstädte bisher irgendwie, also einzig nur in Großstädten so ist. Ich glaube, so auf dem Land ist das noch ein absoluter Exot.
Ja, und das ist natürlich umso spannender, Autos auch wirklich sozusagen ganz frisch und neu vorstellen zu können. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt verraten, welche Marke es ist, können die Spezialisten mit den Superohren schon mal hören, ob sie die Marke raushorchen können. Hier kommt der Sound.
Der Sound.
Ja, also da bin ich ja mal gespannt, ob das jemand raushört.
Was man raushört, gleich null.
Ja, genau. Was man raushört, ist, dass es ein Elektroauto ist. Also nach dem RS e-tron GT aus Folge 94 auch in dieser Folge ein Elektroauto.
Ja, genau. Und wir sprechen heute über einen NIO. N-I-O. Und zwar das, würde ich mal so sagen, Einsteigermodell von NIO, nämlich den ET5. So einsteigermäßig ist das Auto allerdings auch nicht. Es ist im Grunde ein Kontrahent zum Tesla Model 3, BMW i4, also irgendwo da so in der Mittelklasse angesiedelt, rein elektrisch, haben wir schon gehört. Also schon ein etwas stattlicheres Elektroauto auf jeden Fall.
Ja, genau. Und NIO, das ist eine chinesische Marke, eine reine Elektromarke, wenn man so möchte. In Deutschland kann man jetzt so sagen, haben wir ja gerade schon mal so angeteased, geben sie jetzt ziemlich Gas. Es gibt mittlerweile schon 4 Modelle.
Genau.
Wir haben 2 Limousinen, ET5 und ET7 und 2 SUV, EL6 und EL7. Und es kommen auch noch neue Modelle. Also man kann wirklich sagen, so dafür, dass die Marke so neu und frisch in Deutschland vertreten ist, haben sie schon ein breites Portfolio.
Ja, das stimmt. Und sie ärgern auch ein bisschen BMW gerade. Denn den ET5, den wir als Limousine oder als Fließheck hatten, den gibt es auch als Kombi-Variante. Elektro-Kombis sind ja noch nicht so wirklich sehr weit verbreitet. Ein paar Hersteller fangen schon an damit, so langsam. Aber NIO hat einen Kombi schon quasi kurz vor Serienstart. ET5, und der Name sagt es schon, wohin gezielt wird. ET5 Touring. Also wie bei BMW, wahrscheinlich nicht ganz ohne Hintergedanken.
Ja, und das ist ja eigentlich das, was wir uns ja auch schon in Folge 76 beim Polestar 2 gewünscht haben. Also ein Elektro-Kombi, da haben wir beide noch gesagt, ja, so der Polestar, eigentlich ein cooles Auto, nur den jetzt als Kombi. Ja, bei NIO gibt es das schon bald. Also ich habe mal auf der Homepage geschaut, angeblich ab 16. Oktober ist es soweit, also nicht mehr allzu lang. Und den ET5 gibt es auch in Deutschland auch noch nicht so lange. Also bei uns wurde der vorgestellt im Oktober 2022. Seit März diesen Jahres ist er erhältlich. Also wirklich noch frisch am Markt.
Ja, absolut. Da müssen wir noch mal einmal ganz kurz zurück zur Marke NIO an sich springen. Die ist nämlich tatsächlich schon etwas älter. Existiert seit 2014 schon. Und diese Markenvision ist ja auch immer ganz interessant. Wie entsteht so eine Marke? Die Markenvision ist Blue Sky Coming, also es soll irgendwann mal keinen Smog mehr geben. Das ist sozusagen die Idee, die hinter der Gründung steht. Ob das so kommt, müssen wir sehen. Aber zumindest ist das auch, ich kann mich erinnern, ich habe den ET5 Touring live schon gesehen. Das ist auch in der Heckklappe nochmal drin, so als Claim nochmal. Also da sind sie schon sehr, sehr stolz drauf.
Oha.
Da wird gebohrt.
Bei uns wird hier im Gebäude wird renoviert. Also wir bitten das zu entschuldigen, falls hier Störgeräusche kommen.
Ja, das sind nicht wir.
Ja, genau. Wir sitzen an der gleichen Stelle wie immer in unserem kleinen, feinen Studio hier mit Blick auf die Straße. Okay, zurück zu NIO. Mir fällt da immer eine Sache ein, und zwar dieser Sportwagen, den NIO mal vor einigen Jahren präsentiert hat, der EP9. Mhm. Und der hat damals ja auch einen Rundenrekord auf der Nordschleife aufgestellt für ein Elektroauto. Ich habe mal nachgeschaut, jetzt wird hier wieder gebohrt. 6:45.9. Das war 2017.
Ja, das ist schon sehr, sehr schnell.
Das ist wirklich sehr schnell, wenn man überlegt, der Rimac Nevera, das offiziell schnellste Elektroauto in der Endgeschwindigkeit, ist gerade auch die Nordschleife gefahren. Gut, die lange Anbindung mittlerweile, aber 7:05, da war der NIO, dieser NIO, schon 20 Sekunden schneller.
Ja. Also sie können es offensichtlich irgendwie Batterien so ausquetschen, dass viel dabei rauskommt.
Ja, das stimmt. Sollen wir weitergehen zum Design?
Ich würde sagen, ne, weil ganz frisches, neues Auto, vielleicht noch nicht so viel von allen Leuten da draußen gesehen. Wir gehen über ins Design und stellen den NIO ET5 mal vor.
Das Design.
Und wenn ihr jetzt parallel mit uns quasi das Design besprechen wollt, beziehungsweise dazu das Design anschauen wollt, dann geht gerne auf Instagram, erst fahren, dann reden, alles zusammengeschrieben. Die Folgen hier regelmäßig hören, die kennen das Spiel schon. Da gibt es jetzt auch schon schöne Bilder von unserem ET5, den wir gefahren sind. Und dann würde ich sagen, du hast es ja eben schon mal angedeutet. Also Mittelklasse, das ist so offiziell die Bezeichnung oder die Klasse, die der ET5 zugeordnet wird. Die Konkurrenten, Tesla Model 3, BMW i4, Hyundai Ioniq 6 würde ich auch mal dazu zählen. Und dazu würde ich einfach mal mit den Abmessungen starten.
Mhm.
Der ET5 ist 4,79 Meter lang. Das ist ja schon obere Mittelklasse, würde ich sagen. Er ist sehr breit, 1,96.
Ja, also es ist wirklich, und das sieht man auch, ne? Also es ist wirklich enorm breit.
Allerdings. Hoch ist er 1,50 Meter. Und der Radstand beträgt 2,89 Meter.
Auch das. Nah an den 3 Metern, ne? An den magischen Premium- bzw. Luxus-3 Metern.
Ganz genau, ja. Somit haben wir also die Eckdaten abgefrühstückt. Dann kommen wir mal zur eigentlichen Optik. Was sagst du?
Auf jeden Fall ungewöhnlich, würde ich sagen. Als erstes fiel mir auf, die Front so ganz glatt, so ein bisschen bootsförmig, also er hat so eine Bootsnase. Ein kleines bisschen geht das so in Richtung Tesla Model 3. Also das sehe ich jedenfalls da drin, in dieser Nasenpartie. Aber die Scheinwerfer, also die Tagfahrleuchten, sind so ganz, ganz schmale Schlitze darüber. Quasi fast schon eher so Augenbrauen einfach nur. Es sieht schon, ich finde, es sieht deutlich moderner aus als beispielsweise ein Model 3.
Ja, das finde ich auch. Liegt ja auch daran, dass das Auto eben deutlich neuer ist. Aber gerade diese ganz cleane Optik an der Front, die gefällt mir richtig gut. Also ich muss sagen, die Frontansicht, so wirklich frontal drauf, die finde ich sehr gelungen. Aber ich finde, es kommt beim NIO ET5 sehr auf die Perspektive an.
Mhm. Ja, also so frontal drauf sieht's gut aus. Wir haben ja auch schon gesagt, 1,96 Meter Breite. Da kommt das richtig gut rüber. Also es ist wirklich, sieht schon sehr, sehr stämmig aus. Ohne jetzt so richtig super sportlich zu sein von der Optik her, aber es ist schon sehr imposant auf jeden Fall in der Frontansicht.
Genau. Aber wenn man dann so ein bisschen rumgeht um das Auto, dann finde ich, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man eben schaut, wirkt es dann gar nicht mehr so limousinenartig. Es wirkt so ein bisschen wie ein Mix aus Limousinen und SUV, so ein bisschen hoch, auch ein bisschen, ja, also ein bisschen, es ist viel Auto auf jeden Fall, sage ich mal.
Ja, man sieht, wenn ihr jetzt die Bilder anschauen könnt, das Greenhouse ragt sehr weit auf. Ne? Also es ist unten flach und geduckt. Und dann kommt ein Greenhouse, das man auch fast schon so in so eine Van-Richtung beschreiben könnte. Also ja, ungewöhnlicher Look auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Typisch Elektroauto, das sind die ausfahrbaren Türgriffe, also es sind so Bügelgriffe. Die fahren dann eben auch ein, wenn man eingestiegen ist und losfährt. Eine Besonderheit ist mir dabei aufgefallen, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist. Man kann an diesem Griff ziehen, man muss aber gar nicht dran ziehen.
Ja, man kann auch die Hand reinlegen.
Genau, das ist so wie so ein Sensor und dann springt die Tür auf. Man kann aber auch dran ziehen.
Ja.
Aber das ist ganz interessant. Also du hast einen Bügelgriff, an dem du eigentlich nicht ziehen müsstest.
Ja. Alles ist möglich einfach.
Aber das ist mir tatsächlich auch erst irgendwie am zweiten oder dritten Tag mit dem Nio aufgefallen. Davor habe ich immer fleißig gezogen. Irgendwann habe ich gesehen, okay, man kann auch wirklich einfach nur die Hand reinhalten. Dann springt die Tür fast wie von Geisterhand auf.
Ja. Unser Exemplar hatte rote Bremssättel, das ist jetzt, wo ich die Bilder nochmal betrachte, fällt mir das viel stärker auf als damals, als das Auto in Wirklichkeit vor mir stand. Ist natürlich so ein bisschen sportlicher Anspruch, ist schon sichtbar und auch die Felgen sind, sagen wir mal, eher sportlich. Nicht so dieses typische Aero-Design jetzt,
nee,
sondern
gar nicht.
Fünf Speichenfelgen, ziemlich klassisch sozusagen, eine klassische Alufelge. Nicht so typisch super glatt, damit möglichst wenig Windwiderstand entsteht.
Und das finde ich sogar mal ganz erfrischend, dass man mal ein Elektroauto hat, was eben nicht so ein Aerorad, was fast voll geschlossen ist, hat, sondern eben, das sieht wirklich aus wie eine ganz normale Schmiedefelge bei einem Sportwagen oder so. Gladiator heißt dieses Design. Unser Fahrzeug hatte die optionalen 20 Zoll Felgen, Serie sind 19 Zoll Felgen. Und wenn man ganz ehrlich ist, also ich finde selbst diese 20 Zoll Felgen, die könnten auch noch einen Zoll größer, jetzt rein aus optischer Sicht, weil das Auto eben, wie wir schon gesagt haben, so massiv ist.
Ja, würde ich auch sagen. Da ist noch Luft im Radkasten auf jeden Fall. Ja, es gibt eine Sache, die mir besonders auffällt, wenn man das Auto so in der Seitenansicht sieht, nämlich das Heck. Wenn wir uns so langsam in Richtung Heck bewegen, es gibt ja noch ein paar andere Highlights, da kommen wir gleich noch drauf. Das Heck ist irgendwie so abgeschnitten. Ne? Wir haben schon gesagt, 2,89 Meter ist der Radstand, also ziemlich lang gestreckt. Aber beim Heck hört es so ein bisschen abrupt auf. Da könnte ein bisschen mehr Überhang für meinen Geschmack. Also einfach so von den Proportionen, wie ich die Proportionen empfinde, könnte ein bisschen mehr Überhang hinten sein. Würde dem ET5 jetzt nicht unbedingt schlecht tun, würde ich mal sagen. Außerdem ist dieses Heck, wenn ihr jetzt die Bilder seht, ja, so ein bisschen Porsche sehe ich da schon raus. Ne? Es ist schon irgendwie Panamera-mäßig auch so, dass das so fließt, das Heck. Da ist schon der Premium-Anspruch auch im Design angekommen.
Ja, ich sag mal so, ist ja nicht das Schlechteste, wenn man Porsche-Design bei einem anderen Auto erkennt, würde ich mal sagen. Aber wir haben auf jeden Fall eine durchgängige Rückleuchte, die auch so eine Animation macht beim Auf- und Zuschließen. Das ist ganz cool. Ist jetzt nichts Neues mehr im Jahr 2023, aber finde ich trotzdem nett umgesetzt. Und die Rückleuchte ist tatsächlich auch weiß, wenn man so möchte. Also es ist keine rote Rückleuchte. Auch das sind wir wieder bei Porsche. Gibt es ja auch bei Porsche. Kann man ja auch eine weiße Rückleuchte bestellen. Also hier hat man eigentlich am Heck nur die Reflektoren unten in der Schürze, die noch rot sind.
Ja, genau. Und dann müssen wir die Besonderheiten noch erwähnen. Denn dieses grundsätzlich, ich sag mal, relativ reduzierte und glatte Design vom Nio ET5 wird gebrochen. Und zwar durch
allerdings
wirklich zur Schau gestellte Sensorik. Vorne über der Windschutzscheibe sind so drei so Buckel, die im Grunde das Auto so aussehen lassen wie ein Streifenwagen. Ne? Also als wäre da irgendwie oben doch noch ein Blaulicht drauf geklemmt. Das ist wirklich typisch Nio, dass diese Sensorik einfach gezeigt wird so stark. Alle anderen Hersteller versuchen das ja so ein bisschen zu verstecken
Und mehr oder weniger gut, wie wir ja schon genau hier oft besprochen haben. Ne? Ja. Also die einen Hersteller kriegen das besser hin als die anderen.
Ja. Aber den Weg geht NIO nicht. Also oben schon so ein Sensorikbuckel in der Mitte über dem Innenspiegel sozusagen oben auf dem Dach. Rechts und links Kamerabuckel. An den Kotflügeln nach hinten gerichtet jeweils auch nochmal so eine Kamera mit so einer Auswölbung. Hinten raus auch noch eine Kamera oben auf dem Dach. Also es passiert schon einiges.
Also ich muss sagen, grundsätzlich finde ich diesen Ansatz, diese Sensorik sichtbar zu machen, finde ich super, weil wir, wie gesagt, ja auch schon häufig besprochen haben, wenn man dann versucht, es zu verstecken und das nicht so richtig klappt, ja, dann wirkt es irgendwie, ja, wie gewollt und nicht gekonnt. Hier wirkt, also hier kriegt man quasi den Eindruck, okay, man möchte wirklich bewusst zur Schau stellen. Schaut mal, wir haben hier 33 Sensoren an Bord, habe ich extra nachgeschaut. LIDAR, Kameras, Radar, Ultraschall, also da ist alles an Bord. Aber jetzt muss ich trotzdem sagen, ich bin immer wieder mit dem Auge daran hängen geblieben. Immer wieder, wenn ich auf den NIO zugegangen bin, dachte ich so, ja, okay, ich verstehe diesen Ansatz und es ist irgendwie cool, aber es erinnert mich einfach maximal zum Polizeiauto.
Ja, und von den Reaktionen der Leuten sieht man das auch, ne? Wenn man mit dem NIO ET5 unterwegs ist. Also das allererste, was passiert ist, dass sie dem Auto aufs Dach gucken und so sich wahrscheinlich fragen, vermute ich mal, was ist das denn da oben drauf? Also, doch, es gibt doch in London diese alten London-Taxis, die hatten doch auch irgendwie oben so eine kleine Auswölbung, wo dann Taxi drin stand. So ungefähr ist es da auch, nur dass da nicht Taxi steht.
Ja, also wir halten fest, es ist sicherlich Geschmackssache. Auf jeden Fall fällt es auf.
Ja, definitiv.
Gut, hast du noch was zur Optik? Sonst würde ich sagen, schwingen wir uns mal rein.
Ja, lass mal einsteigen, weil drin gibt es ja auch einiges zu entdecken im ET5.
Absolut.
Okay. Wir steigen ein.
Der Innenraum.
Als erstes ist mir aufgefallen, wir haben rahmenlose Seitenscheiben. Das ist ungewöhnlich für eine Limousine. Gibt es häufig ja bei Sportwagen oder bei Coupé, mittlerweile auch bei einigen SUV, aber bei Limousinen finde ich es doch selten. Das ist also erstmal nur ein Side-Fact. Und dann ist wirklich so der erste Eindruck bei mir gewesen, krass, das Interieur ist ja wirklich absolut reduziert.
Ja, aber nicht ganz so reduziert wie bei einem Tesla beispielsweise.
Nein.
Was ich positiv finde. Also es gibt schon noch ein bisschen mehr normales Autogefühl, aber trotzdem wirklich auf ein Minimum zurückgefahren. Ne?
Ja, definitiv. Also wie du schon gesagt hast, ein bisschen mehr als bei Tesla gibt es dann doch. Also man hat zumindest hinter dem Lenkrad noch ein Display. Das finde ich schon mal sehr löblich. Ja, da haben wir absolut. In der Model 3 Folge auch schon drüber gesprochen. So komplett ohne Display hinterm Lenkrad und ohne Head-Up-Display ist dann auch, also für mich, einfach ungewohnt und nicht gut, wenn man die Geschwindigkeit immer rechts im Display ablesen muss.
Habe ich letztens noch, ich bin letztens noch Model Y gefahren. Doch da wieder, das ist einfach weird. Einfach ja, immer nach rechts unten gucken mit der Geschwindigkeit. Nein.
Du merkst einfach, das ist alles schon fürs autonome Fahren halt vorbereitet, ne? Also ja, du sollst gar nicht mehr selber fahren.
Ein paar Tage
fahren.
Sind wir noch entfernt davon.
Aber solange man noch selber fährt, ist es ganz schön, wenn man dann alles im Blick hat und nicht immer so rechts runter guckt.
Ja.
Von daher, also man hat noch ein kleines Display hinterm Lenkrad, das ist gut. In der Mitte hat man ein großes, senkrecht stehendes 12 Zoll Infotainment Display. Und damit sind wir für mich auch schon mittendrin in der Thematik. Man sollte sich auf jeden Fall diese NIO-App holen. Also es gibt eine App für das Auto oder für alle NIO-Modelle. Da hat man dann ein Konto, da hinterlegt man dann auch seine Einstellungen. So ist super cool. Beim ersten Mal musst du dann einfach nur einsteigen, einen QR-Code mit dem Telefon scannen und dann verbindet sich das ganze Ding automatisch. Und dann muss ich sagen, das habe ich bisher bei keinem anderen Auto so erlebt, wie so die ganzen Systeme miteinander kommunizieren. Also beispielsweise Spotify. Ja. Auch da kannst du dann einfach einen QR-Code scannen und dann wird dein Spotify-Account in das Auto geladen. Wirklich absolut problemlos. Du hast deine Playlisten, die werden aktualisiert. Und es war, sag ich dir, wie es ist, das erste Auto.
Sie wollen sich mehr bewegen und gesünder leben, aber auch häufiger entspannen? Die App TK Coach unterstützt Sie dabei. Mit kurzen Übungen für die bewegte Pause. oder den 8-Minuten-Workouts mit Olympiasieger Fabian Hambüchen. Finden Sie Ihre innere Mitte dank einer Runde Anti-Stress-Yoga oder mit vielen kurzen Atem- und Entspannungsübungen. Das alles und noch viel mehr in der App TK Coach. Jetzt einen Monat lang testen. Für TK-Versicherte kostenlos.
Also seit Ewigkeiten, wo ich CarPlay gar nicht genutzt habe. Mhm. Sonst steige ich ein, immer als erstes CarPlay. Ja. Denke ich mir so, das ist das, was ich brauche.
Ja.
Aber hier habe ich überhaupt gar nicht versucht, CarPlay zu nutzen, weil sowohl die In-Car-Navigation als auch eben diese Verbindung mit Spotify, alles so problemlos funktioniert hat, dass ich gesagt habe, mega, ich brauche kein CarPlay hier.
Es kommt auch immer so ein bisschen drauf an. Ich finde gerade auch, dadurch zeichnet sich für mich auch Tesla aus. Ich habe ja gerade schon gesagt, Model Y bin ich gefahren. Auch da mache ich das alles nur über die Onboard-Navigation, weil das halt einfach auch natürlicher ist. Ladestopps und so werden angezeigt. Das funktioniert alles. Und so war es halt auch beim ET5, ne?
Ja,
es genau. Ist im Grunde ja eine heftige Tiefenintegration. Der Spaß bei der Sache ist ja, Jan hatte sich nicht abgemeldet im Auto und ich konnte sogar in seinem Urlaub seinen Spotify-Account mit dem ET5 steuern.
Das war wirklich wild. Also zum Verständnis, damit ihr auch auf dem Laufenden seid. Ich war mit meinen Jungs im Urlaub in den USA. Wir hören Musik in unserem Mietwagen über CarPlay und andauernd bricht diese Verbindung ab, beziehungsweise die Musik stoppt. Und ich dachte, das hat irgendwie mit dem Internet zu tun, obwohl ich so einen Internetpass gebucht hatte. Und dachte, hey, das gibt's doch nicht. Warum bricht denn diese Musik ab? Und es ging tagelang vorher. Und irgendwann schreibt Peter, sag mal, kann es sein, dass ich hier irgendwie in deinem Spotify rumfusch? Also ihr müsst euch das vorstellen, auf unterschiedlichen Kontinenten waren wir unterwegs. Du startest Musik oder stoppst Musik. Ich sitze in den USA im Leihwagen, denke, okay, jetzt mache ich wieder an. Also wirklich, sehr, sehr tiefen integriert.
Allerdings, bessere Integration geht gar nicht mehr. Ja. Ja, das war ganz witzig, muss man sagen.
Ja, und das ist ja auch nicht das Einzige, was im NIO ET5 gut funktioniert hat, zumindest meiner Meinung nach. Denn es gibt noch einen persönlichen Assistent im NIO.
Ja, das ist Nomi. Und Nomi gibt es in verschiedenen Ausführungen. Wir hatten die Luxusvariante von Nomi, also eine Spracherkennung, beziehungsweise, ja, so wie du gesagt hast, ein persönlicher Assistent. Und bei uns war Nomi in der, ach, wie hieß es nochmal, diese Luxusversion von Nomi?
Ich schau nach.
Es gibt Nomi Halo ohne Kopf und Nomi Mate war bei uns verbaut. Und das ist im Grunde ein kleiner Kopf, der auf dem Armaturenbrett oben drauf sitzt, sich drehen kann, Augen hat und einen dann tatsächlich anschaut, wenn man sagt, hey Nomi, such mir eine Route raus, irgendwie fahre ich nach Hamburg, dann guckt einen dieses kleine Köpfchen an und sagt mit einer sehr weiblichen, niedlichen Stimme, ja, machen wir so, ich suche die Route raus oder so. Also das Ganze kriegt schon einen sehr, ich sag mal, einen sehr menschlichen Ausdruck da irgendwie durch diesen kleinen Kopf.
Ja, das klingt jetzt, wenn man es so erklärt, klingt das, finde ich, wirklich ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ein bisschen kurios, sage ich mal, oder skurril vielleicht auch. Aber ich kann euch sagen, irgendwie hat mir das gute Laune gemacht. Man steigt morgens in dieses Auto ein. Das ist jetzt kein Kopf im Sinne von einem Kopf, sondern es ist halt so eine kleine Kugel, ja, die aber Augen halt hat.
Also man erkennt es gleich als einen Kopf, ne?
Genau.
Du sagst nicht, es ist eine Kugel mit zwei Punkten, sondern es ist schon ein Wesen sozusagen.
Genau, und dann dreht sich diese Kugel zu dir hin, wenn du eingestiegen bist und sagst, guten Morgen. Und du denkst, ja. Also es klingt wirklich dumm, wenn ich es jetzt so erzähle, merke ich selber. Aber wenn man es dann erlebt und das Tag ein, Tag aus, muss ich sagen, auch wenn das noch dümmer klingt, man hat das Gefühl, nicht alleine im Auto zu sein.
Es ist, eigentlich macht es den NIO zu einem Auto, wo man gegen die Einsamkeit ein bisschen ankämpft, sozusagen, wenn man alleine fährt, indem man einfach Nomi mal was fragen kann. Und es ist wirklich vom Gefühl was anderes als eine normale Spracherkennung, ne? Weil halt was passiert. Das Ding dreht sich zu dir hin. es guckt dich an, es hat auch nette Animationen, manchmal spielt es Gitarre, manchmal schlürft es irgendwie so einen Drink, also unterschiedlichste Sachen und man hat, auch wenn es natürlich nicht so ist, irgendwie das Gefühl, da ist ein Lebewesen drin.
Ja, und du bringst es eigentlich gut auf den Punkt, du hast halt bei, also egal wie gut die Sprachbedienung in so einem Auto funktioniert, man hat irgendwie das Gefühl, man spricht so in den leeren Raum, so, du hast niemanden, der wirklich reagiert. Und in diesem Fall, auch wenn es natürlich immer noch kein Mensch ist, hast du wenigstens irgendwie eine Rückmeldung.
Ja.
Da dreht sich diese Kugel oder dieser Kopf zu dir hin. Er sagt oder sie sagt dann etwas. Das ist irgendwie so, man hat mehr Interaktion mit dem Auto. Obwohl die Sprachbedienung vielleicht nicht besser oder schlechter ist als in anderen Autos, aber du hast irgendwie so einen, ja, einen Anhaltspunkt.
Ja, und wo du sagst, nicht besser oder schlechter, das ist ein ganz interessanter Punkt, denn Nomi hat mal gute Tage gehabt bei mir und mal schlechte. Ganz ehrlich.
Wie ein Mensch.
Ja, genau. Es hat was, es hat irgendwie was Menschliches. Am Anfang hat das hervorragend funktioniert. Das war wirklich tipptopp. Das hat alles verstanden, das gute Ding. Und am Ende hat es bei mir so gut wie gar nichts mehr verstanden. Hat immer nur gesagt, ich habe dich akustisch nicht verstanden und wir müssen später nochmal reden und es war einfach weg. Aber ich war ihm ehrlich gar nicht so sauer, irgendwie gar nicht so böse, weil es irgendwie doch auch ein niedliches Ding ist.
Ja.
Anders als bei anderen Spracherkennungen, wo man wirklich irgendwann sagt, ey, ich flipp aus. Ne?
Ja, aber auch kurios, dass es so rum bei dir ist. Also es hat quasi nicht dazugelernt, sondern bei dir hat es verlernt.
Ja, es hat, als Beispiel, es hat mir einmal auf Zuruf einen Witz erzählt.
Hey Nomi.
Hey.
Erzähl mal einen Witz.
Doktor, werde ich noch lange leben? 10. 10 was? Monate, Wochen, 9.
Das wäre super witzig.
Und danach habe ich gesagt, erzähl doch nochmal einen Witz. Gar nichts mehr. Da kam einfach nichts mehr.
Es muss spontan sein. So ein Witz, der muss spontan kommen. Den kannst du nicht immer wieder erzwingen. Bei mir war es von Anfang an gut und es hat auch nicht nachgelassen. Also ich kann sagen, bei mir hat Nomi fast alles verstanden. Interessant fand ich, das ist dir sicherlich auch aufgefallen, wenn man eine Frage gestellt hat oder irgendwie einen Befehl gegeben hat, dann wird der auf dem Bildschirm so transkribiert.
Ja.
Du siehst genau. Also genau, was das Auto oder Nomi in dem Fall versteht.
Ja.
Das passte bei mir wirklich perfekt. Also eigentlich ausnahmslos war alles richtig. Ich habe dann halt so Standardsachen erstmal abgefragt, Routen und sowas. Irgendwann habe ich dann mal nach Wetter gefragt. Das fand ich auch ganz interessant. Wenn du sagst, wie wird das Wetter morgen in Frankfurt? Dann sagt dir Nomi so und so, Schauer. Und eigentlich war halt immer Regen angesagt. Und dann, auch das sind halt wieder so Kleinigkeiten, aber fand ich dann auch sehr charmant. Sagt dir am Ende, vergiss deinen Regenschirm nicht. So, ja, netter Hinweis, ne?
Was mich allerdings ein bisschen verwundert hat, dass Nomi nicht so ganz durchgängig mit mir kommuniziert hat, auf einer klaren Struktur sozusagen. Manchmal hat sie mich geduzt, das war nicht in Ordnung, weil es halt irgendwie, ja, man ist sich ja relativ nahe da in dem Auto. Dann sagt sie aber irgendwann sie zu mir, folgen sie der Route. Und ich habe ihr dann gesagt, dass sie mich auch bitte duzen kann. Und dann wollte sie mir keine Witze mehr erzählen. Wahrscheinlich lag es daran.
Hat sie es persönlich, genau.
Aber ja, also einfach wirklich eine schöne Methode, Spracherkennung irgendwie ein bisschen, ich sag mal, interaktiver zu machen.
Ja, muss ich auch sagen, absolut. Wenn man es sich nicht vorstellen kann, einfach mal ausprobieren, irgendwie mal versuchen, in so einen Neo-Store reinzugehen, mal so ein Auto mal zu testen. Ich muss sagen, jeden, den ich mitgenommen habe, der war im ersten Moment so, ja, okay, was ist das denn da für eine Kugel? Und das, ja, das ist der Sprachassistent, probier das mal.
Ja.
Einige Leute waren ein bisschen zurückhaltend und haben gesagt, ja, aber ich spreche doch jetzt nicht mit so einer Kugel. Ja, aber du sprichst ja auch im Normalfall mit deinem Auto und da hast du gar nichts, woran du dich irgendwie orientieren kannst. Und den meisten hat es wirklich gefallen. Die meisten haben gesagt, okay, man hat wenigstens halt so einen optischen, ja, irgendwie einen Bezugspunkt.
Nomi dreht sich ja auch, ne? Also diese
genau.
Kleine Kugel guckt mal auf die Fahrerseite, mal auf die Beifahrerseite, schüttelt mit dem Kopf, nickt. Also es ist schon Aktion drin.
Ja. Okay, jetzt haben wir hier, ich weiß nicht, ein paar Minuten über die Sprachbedienung gesprochen, aber ich finde gerade, weil es so speziell ist und weil es so anders ist als bei den anderen Autos, war es das auch wert. Aber jetzt lass uns doch nochmal ein bisschen auf das eigentliche Interieur eingehen, denn wir haben jetzt bisher nur gesagt, dass es eigentlich sehr clean ist.
Ja, das stimmt. Also, wir haben ein wirklich reduziertes Cockpit vor uns. Du hast schon von den digitalen Instrumenten gesprochen. Ein Lenkrad, das ja oben und unten etwas abgeflacht ist. Ich würde es nicht viereckig nennen, aber es ist schon nicht kugelrund oder kreisrund. Es gibt rechts und links auf den Speichen gibt es so ja kreuzförmig Tasten mit einer Taste in der Mitte. Und die sind so universell einsetzbar. Mal ist es die Lautstärke, aber man kann beispielsweise auch die Lenkradeinstellungen darüber verändern, so wie auch bei Tesla. Da hat man sich so ein bisschen inspirieren lassen, glaube ich. Also das ist reduziert vom Look, aber es sind echte Tasten.
Ja, das ist super. Aber du hast es gerade schon gesagt, die sind halt für viele Funktionen oder bei vielen Funktionen werden diese Tasten eingesetzt. Dadurch sind sie auch nicht beschriftet, was natürlich im ersten Moment erstmal ein bisschen komisch wirkt, wenn man jetzt einsteigt und denkt, okay, jetzt habe ich hier zwei so Kreuze, was mache ich denn damit? Wenn man zum Beispiel auf der linken Taste einfach in die Mitte drückt, dann fährt das Auto praktisch von allein, dann startet man so den Autopiloten, der natürlich noch kein reiner Autopilot ist, also man startet den Abstandstempomat, Spurhalteassistent etc. Das ist schon mal super. Im Normalfall bedient man über die rechten Tasten dann Musik, lauter leise, laut leise, vor, zurück. Aber du hast es gerade schon gesagt, es gibt auch einige autospezifische Funktionen, die darüber bedient werden. Und die finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir viel zu umständlich. Ich bin eingestiegen und dachte erstmal, ja, ich kann das Lenkrad gar nicht verstellen.
Ja.
So, du hast keine Einstellung unten irgendwie an der Lenksäule, auch keinen kleinen irgendwie so einen Knopf, wo man dann elektrisch die Lenksäule einstellt.
Wo dann so ein Joystick an der Lenksäule ist.
Ja. Nichts. Du musst über die Menüs vom Display dann in die Einstellung gehen und dann sagt er, okay, Lenkradverstellung und dann benutzt du das rechte Kreuz vom Lenkrad für die Lenkradverstellung. Also A, muss man es wissen. Okay, dann kann man sagen, als nächstes, man stellt das Lenkrad ja nur einmal auf sich ein. Ja, zugegeben. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen umständlich, genau das gleiche Außenspiegelverstellung.
Ja, und da wird es wirklich, also beim Lenkrad kann ich ja noch drüber hinwegsehen, aber Außenspiegel, gerade wenn man mal so parkt oder mal schnell irgendwie ein bisschen anders sitzt oder so und nur mal nachjustieren will, das ist ein Act, ne? Dann ins Menü, Verstellung, dann mit diesen Tasten, die nicht so 100% intuitiv sind, was die Einstellmöglichkeiten dann von den Außenspiegeln angeht. Ja,
also da
konventionell ist besser.
Genau, da dann vielleicht diese aufgeräumt hat in allen Ehren, aber da dann vielleicht doch lieber den konventionellen Weg wählen. Ich glaube, der gefällt den meisten Leuten doch besser. Und ganz ehrlich, so zwei kleine Tasten für so eine Außenspiegelverstellung, die hätten das Design jetzt nicht ruiniert.
Die sind doch noch drin auch.
Ne? Ja, ich glaube auch. Handschuhfach finde ich auch einen interessanten Punkt.
Ja, auf jeden Fall. Ablagenbeauftragter war unzufrieden. Denn der NIO ET5 hat kein Handschuhfach.
Ja, und du wusstest das, weil du warst ja schon mal bei NIO. Und ich bin eingestiegen in dieses Auto und habe ewig gesucht. Ne? So
versteckte Tasten.
Ich war mir schon sicher, okay, die werden nicht einfach nur so einen plumpen Griff machen. Logisch, den habe ich halt auch nicht gesehen. Dachte ich, ja, aber bestimmt irgendwie übers Menü oder irgendwo ist ein Taster oder ein Sensor, wo ich drüber wischen muss oder irgendwas. Nee, es gibt kein Handschuhfach.
Nix. Dafür ist die Mittelkonsole recht breit, weil ja auch das Auto sehr breit ist. Und unten in der Mittelkonsole, die so wie so eine Brücke so von hinten bis in den Monitor reinreicht, unter dieser Brücke, da ist nochmal ein großes Ablagefach.
Ja, man kann schon ein bisschen was unterbringen, aber so dieses einfach, man greift halt logischerweise zum Handschuhfach, wir zumindest, um unsere rote Mappe da reinzupacken, unser kleines Fahrtenbuch, was wir führen. Ja, da habe ich lange gesucht. Noch schlimmer war es beim Frunk. Denn ist dir das aufgefallen? Der Frunk hat einen Hebel, aber es gibt keinen Frunk. Das ist wirklich maximale Verwirrung. Also du ziehst am Hebel, es passiert nichts. Du denkst, ist dieser Seilzug kaputt? Du spürst auch richtig, dass da ein Seilzug ist. Und dann dachte ich, das gibt's doch nicht. Habe ich angefangen, vorne zu gucken und so. Ich habe dann letztendlich gegoogelt. Mhm. Das Auto hat keinen Funk.
Ja, richtig.
Aber warum
du kannst nur die Klappe vorne aufmachen.
Ja.
Ja. Ja. Ja, es ist sonderbar manchmal.
Das hat mich maximal verwirrt. Also da war ich echt komplett raus. Dachte ich, das gibt's doch nicht.
Ja. Ansonsten aber relativ wenige Überraschungen. Ne? Also Mittelkonsole klar gestaltet. Und ich finde, dass NIO einen sehr schönen Weg gefunden hat, den Gangwahlhebel zu integrieren in das ganze Ensemble. Also es ist nicht so irgendwie so aufgesetzt oder so ein richtiger stumpfer Hebel oder ein Drehschalter, sondern es ist schon ganz cool integriert. So eine Art Wippe, so ein Wippschalter. Gleiche Farbe wie die Mittelkonsole. In unserem Fall war das so ein Anthrazit oder schwarz oder dunkelgrau. Und schon cool von der Bedienung. Richtig, ja, einfach nur D nach hinten, R nach vorne und P war sozusagen ein Knopf für den Daumen an der Seite. Schöne Integration. Guckt euch die Bilder mal an, dann werdet ihr ihn sehen.
Ja, auf jeden Fall. Grundsätzlich muss ich auch sagen, dass ich sehr überrascht war von der Materialauswahl, also sehr positiv überrascht. Wir haben es jetzt ja schon mehrfach gesagt, alles super clean designed, aber wenn man zum Beispiel jetzt so die Türtafeln angefasst hat, das ist wie so eine Art, ja, so ein Gummi vom Gefühl her, hätte ich also gesagt. So,
ja,
so gummiert. Ja, genau. So eine Wellenstruktur, sage ich mal. Und die geht dann über ins Armaturenbrett. Das ist dieser gleiche geriffelte Look. Aber da ist es dann Plastik, aber das sieht überhaupt nicht billig aus, sondern auch da denkt man, okay, das könnte genau einfach 1:1 so durchgezogen sein. Das hat mir richtig gut gefallen. Wir hatten so einen Mikrofaser-Dachhimmel in Schwarz. Auch das wirklich sehr schön. Das Lenkrad beispielsweise so zweifarbig.
Mhm. In grün-grau. Sehr genau. Schöner Farbton, also so nicht mintgrün, sondern richtig so schön, so ein blasses Grün. Sah aber sehr, sehr gut aus, sehr frisch irgendwie als Farbe.
Genau, und außen halt so ein Grau, würde ich behaupten, so ein dunkelgrau Anthrazit. Auch sehr schön, also von der ganzen Materialauswahl war ich sehr, sehr positiv überrascht, hat mir richtig gut gefallen. Was mir dafür nicht so gut gefallen hat, war die Sitzposition. Im ersten Moment habe ich naturgemäß versucht, den Sitz runterzustellen, um dann festzustellen, der Sitz ist schon ganz unten. Ich hätte aber gerne deutlich weiter unten gesessen. Vor allen Dingen, weil die Frontscheibe beim NIO vom Gefühl her sehr weit runtergezogen ist. Mhm. Und dadurch sitzt man einfach gefühlt noch mal ein bisschen höher. Klar, jetzt werden die meisten natürlich sagen, ja, aber man möchte ja auch hoch sitzen, deshalb verkaufen sich ja SUV so gut. Okay. Touché, dann ist der NIO das Richtige. Ich möchte aber naturgemäß immer ganz niedrig im Auto sitzen. Und da hätte ich mir gewünscht, dass der Sitz einfach noch ein bisschen weiter runterfährt.
Ja, hätte ich mir auch gewünscht. Denn wenn du schon sagst, du sitzt zu hoch, dann potenziert sich das Problem bei mir. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich sitze auf einem Hocker obendrauf auf dem Auto. Und das ist, das hat alles gepasst, so vom Fahren, aber es war wirklich, bei mir war wirklich sehr, sehr wenig Platz oben zum Dach, zum Panoramadach. Schon irgendwie ein komisches Gefühl, auch so relativ dicht dann hinter der Scheibe. Also ich hatte so das Gefühl, so der obere Scheibenrahmen oben, den habe ich knapp vor der Stirn. Ja, geht mir beim Tesla Model 3 ehrlich gesagt ganz ähnlich. Also es ist irgendwie diese Elektro-Mittelklasse-Limousinen, ja, da muss ich noch was tun. Auch beim BMW i4, kann ich mich erinnern, ist die Sitzposition nicht so, wie ich das für einen BMW erwarten würde, der ja eigentlich ein Vierer Grand Coupé ist. Auch das war, der Akku im Boden ist halt einfach doof.
Ja, gut. Kann man nichts machen, ne? Da irgendwo muss er hin.
Wie war es hinten für dich?
Ja, genau. Gute Überleitung. Ich habe mich hinten reingesetzt. Grundsätzlich ausreichendes Platzangebot für mich, aber zwei Dinge sind mir aufgefallen. Zum einen fand ich die Rückenlehnen der Vordersitze sehr stark ausgeformt, also sehr wulstig, wo ich mich noch gefragt habe, warum. Und das zweite, es gibt keine Fußgaragen.
Ja.
Also keinen Platz, um die Füße unter den Vordersitz zu stellen. Und das klaut naturgemäß einfach schon immer sehr viel, ja, vom gefühlten Platz. Und das war so, dafür, dass das Auto 4,79 Meter lang ist, hätte ich gedacht, dass da hinten ein bisschen mehr Platz ist. Also ich konnte bequem sitzen, aber ich hätte mir gewünscht, dass meine Füße mehr Platz haben und dass die Vordersitze einfach ein bisschen schmaler bauen.
Ja, genauso geht es mir auch. Ich habe auch relativ noch gut gesessen, aber der Kniewinkel war bei mir so spitz schon. Also ich habe im Grunde nur mit dem Arsch so in der Mulde gesessen. Das war auf Mittelstrecke wäre das schon unbequem gewesen. Aber ja gut, 1,95, was soll man sagen?
Ich bin ja Kummer gewohnt. Du brauchst schon S-Klasse.
Ja, genau.
Oder Superb.
Ja, stimmt, Superb. Das funktioniert hervorragend.
Und dann ist mir noch eine Sache aufgefallen, die dir sicherlich nicht entgangen ist. Das ist schon fast die Überleitung zum übernächsten Kapitel fahren, aber es passt noch ganz gut zum Innenraum. Die Heckscheibe. Wenn du durch den Innenspiegel nach hinten schaust, im ersten Moment dachte ich, wo ist sie, die Heckscheibe?
Ja.
Es genau. Ist ein ultraschmaler Schlitz.
Ja, und das buckelt sich im Innenspiegel, also diese Hutablage, also diese klassisch anmutende Hutablage, die natürlich keine Hutablage mehr ist.
Wo auch kein Hut drauf passt.
Genau, die buckelt sich so hoch. Und genau. Dadurch gibt es im Grunde null Sicht nach hinten.
Ja.
Also, ja, das können wir schon vorwegnehmen. Also, wenn Autos hinter einem fahren, dann sieht man das Dach vom rückwärtigen Verkehr, aber sonst gar nichts.
Ja, NIO würde jetzt sicherlich argumentieren, dafür haben wir ja 33 Sensoren, Kamera, LIDAR. Du brauchst gar nicht mehr nach hinten gucken.
Ja, stimmt schon. Aber auf der Autobahn möchte ich trotzdem einigermaßen einschätzen können, was hinter mir passiert und wer da kommt.
Ja, Dito, geht mir auch so.
Ja, Kofferraum können wir noch kurz machen, bevor wir zu den technischen Daten abbiegen. 386 Liter.
Ja, es ist ausreichend. Also ich bin damit übers Wochenende nach Bremen gefahren. Da passen Taschen und so alles rein. Aber umgekehrt, 386 Liter, gemessen an der Größe des Autos, ist das jetzt wieder nicht so viel, ne?
Ja, das stimmt. Also, ja. Ja, das Heck ist so kurz, ne? Habe ich ja schon beim Design gesagt. Irgendwas ist da ist was im Argen mit so einem kurzen Heck.
Sie haben es zu früh abgeschnitten. Okay, ich würde sagen, jetzt gibt es die technischen Daten oder hast du noch was?
Nee, ich muss noch ganz kurz, der Innenraum. Wir müssen ich muss noch mal den Tesla Model 3 Vergleich reinbringen.
Okay.
Was würdest du sagen? Tesla Model 3, bei dir ist es schon ein bisschen her, dass du den mal gefahren bist. Nee, doch nicht. Wir hatten noch den Alltagstest.
Genau.
Tesla Model 3 im Innenraum oder NIO ET5?
Definitiv NIO.
Ja.
Ja. Also bei Tesla fängt es bei mir schon damit an, kein Display vorm Lenkrad. Nenn mich altmodisch, aber mich stört es einfach, dass ich die Geschwindigkeit nicht sehe. Es wäre schon anders für mich, wenn das Model 3 dann ein Head-Up-Display hätte.
Ja.
Und ich wenigstens in der Scheibe alles Wichtige sehe. Ich brauche kein super fancy Digitalinstrument, aber ich will wenigstens sehen, wie schnell ich fahre, sehen, ob der Blinker noch an ist. Halt die wichtigsten Funktionen, die will ich im Blick haben.
Ja.
Das stört mich schon bei Tesla wirklich massiv. Dann muss ich sagen, fand ich jetzt auch, habe ich ja mehrfach jetzt schon erwähnt, diese Einbindung von der Sprachbedienung durch Nomi im NIO sehr gelungen. Von daher, ich bin beim NIO.
Ja, ich auch. Eindeutig. Konventioneller, aber trotzdem noch abgespaced genug, würde ich mal sagen.
Immer noch für, ich glaube, 98% der Leute immer noch alles andere als konventionell.
Ja, auf jeden Fall. Okay, haben wir das geklärt? Dann technische Daten, bitte.
Das Datenblatt.
Es gibt den ET5 in zwei Versionen, aber man kann gleich sagen, das betrifft nur die Akkugröße. Die Leistung ist in jedem Fall gleich und jeder ET5 hat zwei Elektromotoren, einen an der Vorder- und einen an der Hinterachse. Der vorne leistet 150 kW, der hinten 210 kW. In Summe ergibt das dann eine Systemleistung von 490 PS und 700 Newtonmeter. Das ist schon viel.
Das ist ordentlich
was. Wenn man überlegt, das ist die einzige Leistung, die es gibt. Also immer 490 PS. Wenn ihr also NIO vor euch seht, Da gibt es keine Basisversion und ein Performance-Modell. Das Ding geht ordentlich nach vorne.
Ja. Und es zeigt auch gleichzeitig, dass der Antrieb jetzt so ein bisschen in den Hintergrund tritt, ne?
Absolut.
Also Innenraum, da haben wir schon viel zu gesagt. Das ist eindeutig das, worum es bei Mio geht. Integration, Infotainment, Spracherkennung und diese Geschichten. Und der Antrieb ist so, ja, es gibt diesen einen Antrieb, fertig.
Genau. Du kannst dann noch wählen, ob du eine 75 kWh Batterie möchtest oder eine 100 Kilowattstunden Batterie.
Ja.
Die Reichweiten, die wollen wir euch auch nicht vorenthalten. Die kleinere Batterie, da gibt Mio die Reichweite mit 456 Kilometern. Bei der größeren sind es 590 Kilometer.
Ja, das klingt auf dem Papier auf jeden Fall schon mal ganz gut.
Absolut, ja, definitiv. Fahrleistung haben wir auch noch. 0 auf 100, 4,0 Sekunden. Topspeed 200 km/h.
Ja. Und dann müssen wir, weil es auch im Grunde mit in die technischen Daten reinspielt, wir müssen was zum Verkauf des NIO ET5 sagen, denn der ist ein bisschen ungewöhnlich. Also so geht es mir jedenfalls. Ich denke immer noch so ganz klassisch. Man geht hin, man zahlt eine Summe, man nimmt das Auto mit und dann ist es, dann gehört es einem. Beim NIO ET5 oder bei NIO grundsätzlich gibt es da allerdings so ein paar andere Möglichkeiten noch. Also in der Basis kostet der NIO ET5 47.500 €.
Mhm.
Und dann hört es nicht auf, sondern dann muss man sich entscheiden, es gabelt sich der Weg, möchte man die Batterien mieten, also eine monatliche Miete zahlen, ein Abo-Modell, 169 € für den kleineren Akku, 289 € für den größeren, oder möchte ich diese Akkus kaufen, 12.000 € für den kleineren, 21.000 € für den größeren.
Ja, das ist ungewöhnlich und man muss sich gut überlegen, denn wir haben uns eben im Vorgespräch haben wir uns gefragt, was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und sage, ich nehme so ein NIO, ich nehme die kleine Batterie, aber ich miete die erstmal. Und nach 3 Jahren entscheide ich, gut, NIO war cool, ich möchte jetzt entweder ein größeres NIO oder ein anderes Auto. Ich verkaufe jetzt dieses Auto. Jetzt habe ich ja die Batterie aber gemietet, das heißt, sie gehört mir nicht. Kommt dann NIO vorbei und schnappt sich die Batterie und
Akku.
Dann steht das Auto plötzlich ohne Akku da und ich verkaufe dann dieses Auto ohne Akku. Was passiert? Und dann haben wir extra nochmal bei NIO nachgefragt. Es ist so, dass ich als Erstbesitzer quasi den Weg vorgebe. Wenn ich jetzt sage, ich möchte diese Batterie mieten, dann wird also beim Verkauf des Autos der neue Besitzer die Batterie wieder mieten müssen. Er kann nicht wechseln. Der neue Besitzer kann dann nicht sagen, gut, und ich möchte die Batterie jetzt kaufen. Das heißt, quasi für das gesamte Autoleben entscheidet der Erstbesitzer, Miete oder Kauf.
Und das ist natürlich schwierig, aus meiner Sicht jedenfalls, wenn du einen gebrauchten NIO dann mal kaufst. In Zukunft muss man sich einfach im Klaren darüber sein, dass man eventuell mit monatlichen Mehrkosten rechnen muss, weil es ein Abo-Akku-Fahrzeug ist. Also da muss man aufpassen.
Genau.
Noch mehr als sowieso schon.
Ja, sowieso. Aber man muss jetzt natürlich auch sagen, ja, wir als Deutsche sind vielleicht noch sehr, hängen noch sehr an unseren Autos, die wir gerne mal kaufen möchten. Aber grundsätzlich kann ich mir schon vorstellen, dass wahrscheinlich die wenigsten NIO überhaupt gekauft werden, sondern die meisten sind wahrscheinlich im Abo-Modell oder im Leasing. Und dann relativiert sich das Ganze natürlich schon mal wieder. Aber man darf es nicht komplett ausblenden.
Ja, das stimmt. Das ist damit einmal gehighlightet worden. Hat uns auch echt ein bisschen gewundert, ne? Im ersten Moment. Es entstehen direkt Fragezeichen. Wie funktioniert das überhaupt und wie lange läuft dieses Abo? Also mit anderen Worten, es läuft ein Autoleben lang, wenn du nichts änderst, ne?
Genau. Dazu muss man natürlich sagen, ganz neu ist dieses Konzept aber nicht, weil Renault hat das ja auch schon mal angeboten.
Ja.
Twizy und Zoe, da musste man auch den Akku separat mieten. Ich glaube, da war es dann so, dass der irgendwie bei einer gewissen Kapazität dann getauscht wurde oder so. Nagelt mich nicht drauf fest, falls ihr einen Zoe oder einen Twizy fahrt. Aber NIO hat es jetzt eben auch nochmal neu umgesetzt. Ja, haben wir hiermit abgehakt.
Der Vorteil vom Abo-Modell, jedenfalls aus NIO-Sicht, vermute ich mal, ist, dass man den Akku bei NIO-Fahrzeugen tauschen kann.
Ja.
Es gibt nämlich Power Swap Stations, PSS. Es sind welche im Aufbau. Es sind noch nicht ganz so viele. Aber die Idee finde ich schon mal cool. Man kann an diese Swap Station ranfahren und innerhalb von 5 bis 10 Minuten kann der Akku ausgebaut und ein neuer geladener Akku eingebaut werden. Also im Grunde das, wovon man schon immer geträumt hat, nämlich dass man einfach den Akku durch einen anderen ersetzt und sofort weiterfahren kann. Also sofort ohne einen Ladestopp einlegen zu müssen.
Und das Ganze passiert nicht irgendwie durch Menschen, sondern von Robotern. Ne? Also du fährst da einfach drauf. Wir haben es jetzt nicht ausgetestet, weil du hast gesagt, es gibt noch nicht so viele. Nicht so viele ist relativ, denn es gibt 2 Stationen aktuell. Aber man fährt dann einfach da drauf, in der Theorie zumindest. Soll wie so eine Garage eigentlich sein. Dann schraubt ein Roboter am Unterboden den Akku raus, setzt den neuen Akku vollgeladen rein und zwischen 5 und 10 Minuten soll das Ganze dauern, dann bist du wieder unterwegs. Das geht aber natürlich nur, wenn du den Akku gemietet hast, ist klar.
Das ist so ein bisschen wie im Western, ne? Wenn man so mit dem Pferd da ankommt, das pfeift schon aus dem letzten Loch und dann kriegt man am Saloon neues Pferd und reitet weiter.
Ja, also bisher gibt es 2 Stationen, es sind einige weitere geplant, auch im europäischen Ausland. Es sollen bis zu 100 Stationen werden. Das wäre natürlich schon echt eine Ansage, 100 Stationen. Dann hat man wahrscheinlich an jeder großen Autobahn, wahrscheinlich alle 200, 300 Kilometer eine Station, fährt immer wieder raus, schwupp, schwupp, neuen Akku. Wäre mal interessant, wie viele Akkus kannst du an einem Tag durchwechseln? Gibt es da irgendwie ein Limit oder so? Wenn du jetzt wirklich sagst, du fährst von Norden nach Süden durch und wieder zurück.
So oft kannst du auch gar nicht wechseln. Also wenn du einen großen Akku an Bord hast, klar, diese 590 Kilometer, das ist der WLTP-Wert. Aber ich denke mal, 400 Kilometer wird man schon damit kommen. Dann hängt es nur von dir ab, wie viel du fahren kannst an einem Tag.
Wenn du mit 4 Leuten unterwegs bist und du willst immer durchballern, so, dann schaffst du locker 2000 Kilometer in 24 Stunden. Dann könntest du 5 Akkus durchjagen. So hat sich NIO das bestimmt nicht gedacht.
Wenn du das machen möchtest, viel Spaß.
Einfach um das Maximum aus diesen 289 Euro pro Monat rauszuholen.
Genau.
Ich bezahle dafür, ich nutze das aus.
Ja, also Idee gut, Idee verstanden. Infrastruktur soll ausgebaut werden und ist auch schwer nötig.
Ja, aber grundsätzlich ein mega geiles Konzept. Wenn man wirklich dann in 5 bis 10 Minuten wieder auf der Straße ist, mega.
So, und jetzt rauf auf die Straße, sehr gutes Stichwort. Wir fahren mit dem NIO ET5.
Das Fahren.
Elektroauto-typisch muss man den ET5 nicht starten. Auch das haben wir jetzt ja schon häufig hier im Podcast erwähnt. Also man steigt ein, hat den Schlüssel in der Tasche. Ja, das Auto ist quasi startbereit. Man zieht diese Wippe nach hinten und dann fährt man los. Also das ist echt inzwischen für uns fast schon gelernt.
Ja, absolut. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, eigentlich sobald ich die Wippe gezogen hatte, ist, ich kann nach vorne rechts kaum was sehen, weil der Innenspiegel maximal im Weg ist. Das liegt an der hohen Sitzposition. Hat mich erinnert an den GR Yaris. Da war es ja auch so, da musste ich auch in eine Rechtskurve kommen, musste ich so runter gucken. Und das ist im NIO ET5 nicht anders gewesen. Also ich hatte ihn wirklich perfekt im Sichtfeld. Das betrifft nur Menschen mit meiner Körpergröße, aber das war ein bisschen, naja.
Okay. Ja, beim GR Yaris aus Folge 10, das ist ja schon einige Folgen her, da hat es mich ja auch betroffen. Beim ET5 kann ich eine Warnung geben, mit 1,83 war es nicht so schlimm. Ich konnte eigentlich ganz gut nach vorne rechts sehen. Mich hat allerdings eine andere Sache gestört. Nicht direkt nach dem Losfahren, aber nach wenigen Minuten. Und zwar andauernd hat mich der NIO aufgefordert, konzentriert zu bleiben.
Bing.
Genau, man hat hinter dem Lenkrad so einen kleinen Sensor, mal wieder, der eben schaut, wo, also quasi Blickerkennung, der genau dich überwacht, wo du hinschaust. Aber der ist sehr, sehr streng eingestellt. Du schaust kurz in den Außenspiegel, um zu gucken, ist die Spur frei? Pling, bleiben sie konzentriert. Du schaust deinen Beifahrer nur ganz kurz an, weil du mit ihm oder ihr sprichst. Pling, bleiben sie konzentriert. Du schaust in den Innenspiegel. Pling, bleiben sie konzentriert. Ich bin konzentriert, verdammt nochmal. Aber ich muss ja auch schauen, wo ich hinfahre. Sonst gucke ich nur nach vorne.
Ja. Es lenkt eigentlich mehr ab, als wenn es nicht da wäre, aus meiner Sicht. Also ich finde das, klar, ist ein schöner Hinweis, dass man konzentriert bleiben soll, aber eigentlich lenkt es irgendwann ab.
Ja, es muss einfach nicht ganz so strikt eingestellt werden. Es muss ein bisschen mehr, ich brauche ein bisschen mehr Leine. Es war wirklich so, es hat mich am Ende maximal aufgeregt. Ich bin gefahren, andauernd pling, pling. Meine Frau hat sich schon lustig gemacht, gesagt, du musst auch immer konzentriert bleiben. Ich sage, ja, ich bin konzentriert, verdammt nochmal. Ich gucke nach vorne.
Dazu kommt ja auch Totwinkelwarner, piept dann noch ordentlich. Und so ein Lenkeingriff ab und zu aus dem Nichts quasi. Dann vibriert das Lenkrad ganz stark, wenn der Nio das Gefühl hat, dass wir die Spur verlassen. Also es ist schon, sagen wir mal so, ein bisschen für uns auf jeden Fall ein bisschen viel Warnung und Sicherheitsnetz dabei.
Ja, zumal ich versucht habe, diesen Hinweis auf meine Konzentration auszustellen. Ich habe es nicht gefunden. Also entweder war es irgendwo ganz tief versteckt oder man kann das nicht ausstellen. Und das hat mich, wie gesagt, schon bei ein paar Tagen wahnsinnig gemacht. Ich will nicht wissen, wie
bleiben
das ist,
Sie
wenn
ruhig.
Ich das Auto... Genau, das wäre noch das ruhig. Nächste. Und jetzt bleiben, regen Sie sich doch nicht so auf. Okay, kommen wir mal zum eigentlichen Fahren. Denn der Nio hat unterschiedliche Fahrmodi. Und das fand ich ganz interessant. Man kann die einfach auswählen über das Display. Übrigens, das habe ich beim Innenraum vergessen. Das Display, ne? Also für mich eines der besten Touch-Displays in einem Auto. Es funktioniert wirklich extrem gut, ohne irgendeinen Lag. Man muss nicht doll drücken oder so. Es ist wirklich, eigentlich wirklich wie beim Smartphone. Mhm.
Es läuft auch alles sehr, sehr flüssig da drauf.
Ne? Genau.
Das ist so irgendwie schön, ja, einfach sehr responsive, das Ganze.
Genau, also das, super, das wollte ich noch loswerden. Und dann ist es ganz interessant, dann haben sie nämlich hinter die einzelnen Fahrmodi immer die Beschleunigungswerte geschrieben. Das ist mir so auch noch nicht aufgefallen. Also du hast den Eco-Modus, dann steht dahinter 9,9 Sekunden. Komfort-Modus 7,9 Sekunden. Sport-Modus 5,9 Sekunden. Und Sport-Plus, da hast du dann die maximale Leistung, diese 4,0 Sekunden.
Und das Lustige ist, man kann nicht nur über den Touchscreen das auswählen, die Fahrmodi, sondern du kannst auch Nomi fragen, ne?
Ja?
Hast du es gemacht?
Nee, habe ich nicht gemacht.
Ich habe gefragt, kannst du mal bitte den Eco, Fahrmodus Eco anmachen? Das hat sie verstanden. Dann muss man noch so eine Sicherheitsfrage, möchtest du das wirklich? Wahrscheinlich, weil es dann um Eingriffe in Fahrdynamik sozusagen geht. Und dann sagt man ja und dann geht der andere Fahrmodus rein. Fand ich auch gut. Ich habe nicht gesucht.
Sehr gut, ja, okay. Aber da hat man dann trotzdem auch diesen visuellen Hinweis auf dem Display? Also kannst du dann sehen, wie
ich musste mich ja konzentrieren.
Ja, guck gut,
ich
nicht klar.
Rüber.
Ich habe ja andauernd einen Hinweis bekommen, dass ich mich konzentrieren soll.
Das kann ich dir nicht sagen.
Okay. Ich habe alle Fahrmodi natürlich durchgetestet, wie es sich für einen guten Journalisten gehört. Am Ende bin ich immer wieder in Komfort gelandet, muss ich sagen. In Sport und Sport Plus hatte ich sofort das Gefühl, dass die Lenkung deutlich straffer wird. Mhm. Also als wäre einfach eine andere Abstimmung auf der Lenkung gewesen. Das fand ich eigentlich ganz gut, denn ich muss gestehen, im Komfortmodus fand ich die Lenkung doch relativ gefühllos.
Ja, es war wieder dieser PlayStation-Lenkrad von 2003.
Ja, genau.
Das Gefühl, das ist einfach, man lenkt, aber man hat irgendwie gar nicht das Gefühl, dass irgendwie Feedback da ist, ne?
Genau. Aber ansonsten fand ich so die Kraftentfaltung der E-Motoren im Komfortmodus, also 7,9 Sekunden, fand ich eigentlich viel harmonischer als in Sport oder Sport Plus.
Ja.
Zumal, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, in Sport Plus ging es mir so, wenn man dann wirklich mal das Fahrpedal richtig durchgeladen hat, also komplett getreten hat und du bist vom Fahrpedal gegangen, gab es noch wie so eine Millisekunde Verzögerung, wo das Auto noch so nachbeschleunigt hat.
Ja, sowieso muss ich sagen, hat sich das Fahrpedal wie auch das Bremspedal hat sich irgendwie so ein bisschen Eigenleben mit eingeschlichen, was ich irgendwie ein bisschen komisch fand vom Gefühl. Das ist das, was du gesagt hast, diese Mini-Verzögerung, aber man nimmt es trotzdem wahr. Wenn man natürlich weiß, wie es woanders ist, wenn man sich dann nachher daran gewöhnt hat, ist es wahrscheinlich gar nicht mehr so auffällig, aber so vom Umstieg von einem anderen Auto direkt hier rein, war es doch ein bisschen, also ja, so, dass man es auf jeden Fall gemerkt hat, sagen wir es mal so.
Ja, es ist, also für mich ist das ein unangenehmes Gefühl, wenn das Auto, auch wenn es nur ganz kurz ist, noch weiter beschleunigt, obwohl ich ihm eigentlich gesagt habe, ist nicht mehr jetzt. Mhm. Das fühlt sich komisch an.
Anders als der Monitor.
Ja, genau. Ja, ja, wirklich. Du hast kein Lag im Touchscreen, sondern eher ein Lag im Pedal. Was sagst du zum Fahrwerk?
Schon komfortorientiert. Ich finde, es hat die Unebenheiten recht gut weggeschluckt. Wir haben ja 20 Zoll Felgen drauf gehabt. Was mir aufgefallen ist bei so Autobahnfahrten, das ist ähnlich war wie in Tesla-Fahrzeugen. Und zwar, wenn sich das Auto so über so Wellen so leicht aufschunkelt und das so wirklich so einfach so richtig an die Passagiere durchgegeben wird, diese Schwingung. Das ist nicht NIO ET5 spezifisch, das gibt es auch bei Tesla Model 3, ist mir das auch ganz stark aufgefallen. Ja, können andere Hersteller auch bei Elektroautos ein bisschen besser, aber ansonsten würde ich schon sagen, dass das Fahrwerk eher auf Komfort ausgerichtet ist.
Ja, das würde ich auch sagen. Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich fand es teilweise sogar ein bisschen hölzern, wie es abgefedert hat. Und ich finde es witzig, dass du es sagst, weil darüber haben wir uns im Vorgespräch gar nicht unterhalten. Ich habe auch sehr häufig und sehr stark teilweise gedacht, dass es an Tesla erinnert, das Fahrverhalten vom ET5.
Mhm. Ihr könnt ihn jetzt nicht sehen, aber er guckt jetzt nicht so super begeistert
gerade. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt für mich persönlich nicht unbedingt ein positiver Punkt. Also da hätte man sich vielleicht lieber an einem anderen Auto orientieren sollen, was einfach, ja, einfach, das klingt jetzt so hart, wenn ich sage, aber es einfach besser fährt.
Ja, es ist, grundsätzlich ist der Unterbau des Autos gefühlt sehr, sehr straff.
Mhm.
Und das macht Elektroautos, also auch das erwähnte Model Y, das ich jetzt gefahren bin, Elbbrücken nach Süden raus. Das hatten wir auch übrigens beim VW ID.4, ne? Wo wir auch genau an der gleichen Stelle, da ist es recht wellig. Und da denkt man so, boah, was ist denn hier los? Weil es schwingt sich so auf, sodass man irgendwie hin und her ruckt im Sitz. Wenn die Straße super glatt ist, dann merkt man gar nichts. Dann ist alles perfekt und schön. Aber gerade bei so Wellen in der Fahrbahn, da schaukelt es einen schon gut durch.
Hier, schau mal raus, was da gerade vorgefahren ist. Siehst du es?
GT3 RS.
992 GT3 RS.
Der erste, den ich in Hamburg sehe.
Ah, ich habe schon welche gesehen. Schon. Aber es sieht schon, der steht hier neben dem A6. Das sieht schon wild aus.
Wie von einem anderen Stern. Zurück zum ET5.
Ich wollte gerade sagen, zurück zum NIO. Was mir einmal mehr sehr gut gefallen hat, es ist sehr leise. Also der Innenraum auch im NIO ist super gedämmt.
Ja, auch bei 160 Autobahnen
genau.
Ist das noch richtige, schöne Atmosphäre da drin, wo man sich auch noch gut unterhalten kann. Und sei es nur mit Nomi.
Ja, wenn man allein im Auto sitzt. Und die Reichweite. Also Reichweite angegeben 590 Kilometer. Jetzt sind wir natürlich zumindest so realistisch, dass wir sagen, okay, das ist wahrscheinlich nicht zu erreichen oder nur mit sehr viel Einschränkung. Aber ich bin fleißig mit dem ET5 gefahren, meine Hausstrecke Bremen, Hamburg und zurück und so weiter. Und ich bin über 500 Kilometer tatsächlich mit einer Ladung gekommen, 506 oder so, angegeben worden 513 oder 514 im Display. Das fand ich gut. Also das ist so eine Reichweite, wo ich sage, wo wir gerade letzte Woche beim RS e-tron GT noch gesagt haben, das ist ein bisschen mau, hat hier der ET5 deutlich besser abgeliefert. Auch für meinen Nürburgring-Adventure wäre das deutlich angenehmer gewesen, mit diesem Auto zu fahren.
Ja, das stimmt. Du hast auch einmal schnell geladen, ne?
Genau, also angegeben ist die Ladegeschwindigkeit von Nium mit bis zu 150 kW, also da wieder ein bisschen weniger als beim e-tron. Aber 140 habe ich auf der Ladesäule gesehen.
Ja.
Das ist klar, 200 ist noch besser, keine Frage. Und das ist ja wirklich so für mich als gelegentlichen E-Autofahrer. Ich gucke dann auf diese Anzeige und denke, wow, 200, das ist schon ein geiles Gefühl. So, das denke ich bei einer Zapfsäule nie, wenn ich denke, okay, wie die Liter da reinschallern so. Aber wenn man dann da vorsteht und denkt, wow, und du siehst so richtig, wie der Graph hochgeht, das ist schon cool.
Und du hörst es ja auch, es macht ja so.
Genau, richtig. Also das ist schon gut. 140 kW ist auch gut. Was ich ein bisschen komisch fand, da haben wir eben schon ganz kurz drüber gesprochen, man konnte nicht so richtig den Verbrauch rauslesen, ne?
Das ist ein absoluter Downer für mich gewesen, muss ich sagen. Genau, man kann den Verbrauch nicht so richtig rauslesen. Vielleicht ist das gar nicht vorgesehen. Ich weiß es nicht genau. Man bekommt so einen Graphen angezeigt und dann wird ein Durchschnittswert gebildet, aber man kann es nicht auf die, also man kann es nicht so plakativ darstellen lassen, dass man sagt, so und so viele Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Sondern es ist immer so ein Zeitraum, der gegeben wird. Einfach nur so wie so eine Entwicklung, die sich abzeichnet. Also bei mir stand nachher 21,4. Das war nicht die Spargeschichte. Ich bin ab und zu sehr sparsam gefahren, ja. Aber ich kann leider nicht genau sagen, wie sparsam.
Ja, das nimmt dich wahrscheinlich richtig mit, ne?
Ja, beim letzten Mal habe ich noch gesagt, ja, jetzt kommt ein Auto, wo ich richtig sparsam war. Von wegen.
Ja.
Pustekuchen.
Ja.
Ja, so. Also 21,4, ich glaube so auf den Wochendurchschnitt, das wurde noch angezeigt, da waren es glaube ich irgendwie 23 Kilowattstunden auf 100 Kilometer.
Das, weil ich wieder gefahren bin vorher.
Tja, an dieser Stelle müssen wir leider, können wir nicht mit einem konkreten Verbrauch dienen leider, aber du hast gesagt, 500 Kilometer hast du geschafft mit dem Akku.
Genau.
Und das spricht ja bei einem 100 Kilowattstunden Akku so ungefähr für, na, ich würde mal sagen, 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer.
Hätte ich auch gesagt. Also, und wenn ich das schon geschafft habe, dann geht wahrscheinlich noch ein bisschen weniger auch.
Ja.
Gut. Hast du noch was zum Fahren?
Ja, ich habe noch eine Sache, die mir im Kombi-Instrument aufgefallen ist.
Ja, dann.
Und zwar die Sensorik. Das hat jetzt nicht direkt mit dem Fahren zu tun. Man kennt das ja von Tesla. Da gibt es ja auch immer diese Einblendung, wo man das Auto von außen sieht. Und dann ziehen so Lastwagen, Fußgänger, Fahrradfahrer,
ja,
die fahren da alle so um das Auto rum, so im weißen Raum. Und das hat NIO auch.
Mhm.
Und wenn man in der Stadt unterwegs ist, es war wirklich absurd, weil diese Darstellung kommt in diesem digitalen Instrument und da ist ein Gewusel um das Auto rum. Das ist unglaublich. Das hat mich stellenweise schon fast ein bisschen nervös gemacht, weil so viel auf diesem kleinen Display die ganze Zeit passiert ist.
Ja, es ist wie so ein Wimmelbild, was interaktiv ist, ne?
Das war irre. Also auch, dass die Leistung, die gerade abgerufen wird und die Rekuperationsleistung auch nochmal in Zahlen in Echtzeit angezeigt wird. Also für Ingenieure sicherlich cool. Man kann wirklich, man hat alles im Blick und alle Sensoren arbeiten wie verrückt. Aber auch ganz schön viel Gewusel da in dem kleinen Display.
Ja, das stimmt.
Ja, kommen wir zum Fazit, ne?
Ja, dann kommen wir zum Fazit, würde ich sagen.
Das Fazit.
Ich mache mal den Anfang, wenn das für dich okay ist.
Logisch.
Ich würde das Fazit gerne ein bisschen aufteilen, denn ich finde den NIO, oder ich würde den NIO gerne in einzelnen Kategorien bewerten. Und zwar muss ich sagen, vom Infotainment und der ganzen Anbindung ans Auto, also mit dieser NIO-App, mit meinem Spotify-Account, mit Sprachbedienung, muss ich sagen, war der ET5 eines der besten Autos, das ich seit langem gefahren bin. Super intuitiv, wie gesagt, mit der App einmal kurz verbunden, dann alles andere geladen und das hat so gut funktioniert. Klar, es gab dann natürlich auch Hürden in dem Moment, wo ich mich vergessen habe abzumelden und der nächste Fahrer eingestiegen ist und du dann quasi meinen Spotify-Account gekapert hast. Aber jetzt als wenn ich der Besitzer von diesem Auto wäre oder der Nutzer, ich war richtig begeistert. Man steigt da ein und alles funktioniert, alles ist geladen. Mega. Also muss ich wirklich sagen, richtig, richtig gut. Außerdem gefiel mir auch der Innenraum mit ein paar kleinen Ausnahmen extrem gut. Die Sprachanbindung, alles top. Aber jetzt kommt die Einschränkung. Alles, was so ein Auto im klassischen Sinne ausmacht, also ja, ein Fahrverhalten, eine Lenkung, ein Fahrwerk, da muss ich sagen, hat mich der NIO jetzt nicht so richtig abgeholt. Da hat er mich zu stark an Tesla auch erinnert. Würde ich sagen, so aus Fahrersicht ist es überhaupt kein involvierendes Fahrerlebnis. So.
Nee, so geht's mir auch. Also unterschreibe ich sofort alles, was du sagst. Faszinierend. Auch die Ideen, die dahinter stehen, finde ich gut. Auch die, zum Beispiel dieser Akku-Swap und solche Sachen, das sind alles, das sind coole Ideen, aber ja, andere Autos fahren sich, auch Elektroautos fahren sich halt einfach noch mehr wie ein Auto. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, ein bisschen böse ausgedrückt, dass ich so ein bisschen die Entwicklung für NIO mache. Hm. Also Spracherkennung hat noch nicht so gefunzt, ab und zu, bei mir jedenfalls nicht. Das Fahrverhalten war auch so, dass ich sage, ja, da könnte man sicherlich noch ein bisschen Feinschliff dem Ganzen geben. Und dann, glaube ich, könnte das ein richtig, richtig gutes Auto sein. Es ist so ein bisschen noch Work in Progress, habe ich manchmal das Gefühl gehabt.
Ja, stimmt. Plus, man darf nicht vergessen, echt eine ziemlich gute Reichweite. Schnellladen funktioniert auch. Und klar, man muss das so ein bisschen relativieren, dadurch, dass ja noch die Batteriemiete oben drauf kommt. Aber eigentlich ist der Preis auch relativ fair. Okay, ein Model 3 ist eine ganze Ecke günstiger. Aber wenn wir es jetzt mit dem RS e-tron GT aus der letzten Folge vergleichen, der hat einfach mal das Dreifache gekostet, dann ist es wieder relativ okay, der Preis. Irgendwie bin ich dann so am Punkt gewesen, ich hätte mir eigentlich gewünscht, also Look und Fahrverhalten vom e-tron GT mit Infotainment und dem Akku oder der Reichweite vom NIO zum Preis des NIO. Das wäre ein gelungenes Elektroauto für mich.
Ja, also ein IONIQ 6, oder was?
Nein. Ja.
Ja, aber ich muss trotzdem sagen, ich finde es trotzdem cool, dass wir den NIO ET5 mal fahren konnten, weil das ja auch, so wie wir schon am Anfang gesagt haben, ist eine neue Marke. Man kann sich noch nichts darunter vorstellen. Und nur so können wir halt feststellen, wie es vielleicht in 2-3 Jahren ist. Weil ich bin mir ganz sicher, dass da noch viel Arbeit reinfließen wird in die NIOs und dass die sukzessive besser werden. Und das, ich finde, die Ausgangsbasis ist schon ein ziemlich gelungenes Elektroauto. Also mit kleinen Schwächen, aber auch großen Stärken auf der anderen Seite.
Ja, absolut. Ich glaube, gerade die Stärken haben wir jetzt hier deutlich hervorgehoben. Und an einem anderen, da kann man ja noch arbeiten.
Genau, so ist es. Ja, das war Folge 95 mit dem NIO ET5. Ein spannendes Fahrzeug. Ich würde gerne wissen, wie ihr zum NIO denkt. Ist das eine wirkliche Tesla Model 3 Alternative? Schreibt uns gerne an podcast@autobild.de und dann bin ich gespannt, wie ihr darüber denkt.
Allerdings bin ich auch gespannt drauf.
Und weil wir uns der Folge 100 nähern, ne, wir sind jetzt bei 95 Jahren, müssen wir noch eine Sache ansprechen in eigener Sache. Wir waren ja immer so offen und ehrlich, wie es nur geht. Und jetzt haltet euch bitte fest, erschreckt euch nicht zu sehr. Wir werden bei Folge 100 stoppen mit dem Podcast. Das hat auch einen Grund. Und zwar bin ich der Grund, denn ich werde gehen. Ich verlasse die Autobild. Das nur schon mal sozusagen als kleine Vorab-Info für euch. Ich mache woanders weiter. Keine Sorge, es geht auch weiter um Autos. Aber es hat leider die Kröte, die wir alle schlucken müssen, dass ich dann hier nicht mehr vor dem Mikro sitzen werde. Und weil Jan wahrscheinlich nicht alleine sich selber monologisierend über Autos was vorerzählen will, machen wir die 100 noch voll. Das ist eine gute Marke auf jeden Fall. Ja, so sieht's aus. Das ist die Realität. Und wir haben für die letzten 5 Folgen auf jeden Fall noch ein paar richtige richtige Highlights in petto, die hoffentlich ein bisschen über den Schmerz hinweg lindern. Und wer weiß, wir gucken mal. Ne? Vielleicht ist es auch nicht das letzte Mal, dass wir podcastmäßig was gemacht haben. Wir haben ein paar Ideen, aber wir wollen nicht zu viel sagen und vor allem auch nicht zu viel versprechen. Wir bleiben dran an dem Thema, sagen wir es mal so. Ne?
Genau, ja. Auch wenn es jetzt ein Downer ist zum Ende der Folge. Ja, das ist die Realität, aber du hast es schon gesagt, wir machen die 100 voll. Es gibt noch ein paar richtig gute Autos, auf die ich mich schon sehr freue. Und ja, mal gucken. Vielleicht hören wir uns in irgendeiner Form wieder.
Ja, das wollen wir auf jeden Fall hoffen. Und an dieser Stelle, ja, wenn ihr Gedanken dazu habt, dann schreibt auch gerne an podcast@autobild.de. Ich würde auch sagen, wir lehnen uns jetzt schon mal ein bisschen aus dem Fenster, ne? Wir müssen auch irgendwann noch mal Insta live machen.
Ja, stimmt eigentlich.
So, ne? Zum Abschied, oder? Ja. Muss schon sein.
Kleine Live-Fragerunde oder sowas.
Ja, ja. In diesem Sinne, das war Folge 95. Der Ausstieg mit einer für den Podcast auf jeden Fall nicht so guten Ankündigung. Aber das Leben geht weiter. Und der Podcast geht vorerst auch noch weiter mit Folge 96. Und da haben wir ein Auto. Da gibt es auf jeden Fall einiges zu erzählen. Es ist ein Auto, was wir auch schon mal unter den Autos hatten, die wir mal unbedingt mal fahren wollen. Ne?
Mhm.
Es ist ein Klassiker. Und wir können verraten, das Auto war sogar schon mal hier. Aber dann gab es die ein oder andere
Komplikation.
Von daher, wir werden das Auto jetzt gleich, wenn wir uns auf den Weg machen und dieses Auto fahren nach der Aufnahme. Und dann geht's ab in Folge 96 mit dem.
Nächste Woche seid ihr schlauer. Wir freuen uns schon sehr drauf.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, Jan, vielen Dank für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Ja, auch an dich vielen Dank. Auch an euch vielen Dank fürs Zuhören und nehmt's nicht zu hart. Wir hören uns erstmal noch 5 Wochen lang weiter.
Oh, yes.
Ciao. Tschüss. Ciao.